WDR Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. Dezember 1843. Der Geburtstag der Dichterin Carmen Sylva.
Die Mode ist für Frauen, die keinen Geschmack haben. Die Etikette für Leute, denen es an Erziehung fehlt. Die Kirche für Leute, denen es an Religion gebricht. Die Tretmühle für diejenigen, die keine Fantasie oder Spannkraft haben.
Sie war eine kluge Frau, auch wenn sie nicht immer klug handelte. Aber wie sollte das auch anders sein, da sie doch zwei grundverschiedene Rollen unter einen Hut bringen musste. Denn Elisabeth zu Wied war nicht nur Königin von Rumänien, sondern auch eine leidenschaftliche Dichterin.
Carmen heißt Lied und Sylva heißt Wald. Von selbst gesungen, das Waldlied schallt. Und wenn ich im Wald nicht geboren wär, so säng ich die Lieder schon längst nicht mehr.
Unter dem Künstlernamen Carmen Sylva schrieb sie Gedichte, Aphorismen, Romane und Essays. Über 30 Bücher, manche davon richtige Bestseller, wie ihr Aphorismenband Vom Amboss. Die Académie Française verlieh der französischen Ausgabe unter dem Titel Les Pensées d'une Reine, Gedanken einer Königin, einen Preis. Selbst der eigenbrötlerische Maler Vincent van Gogh schrieb, er schöpfe Trost aus diesem Buch.
Das größte Glück und das größte Unglück ist es, wunschlos zu sein.
Elisabeth zu Wied war eine gefühlvolle Idealistin, bereit, alles für die Menschen in ihrer Umgebung zu tun. Doch ihre tiefe Liebe zum Leben war von Melancholie und Traurigkeit überschattet.
Dieses Pathos, dieses tragisch Unbeschreibliche, das sie ausstrahlte, weckte in allen ihren Mitmenschen den Wunsch, ihre Last zu lindern.
So sah es Marie von Edinburgh, ihre Nachfolgerin auf dem rumänischen Thron. Königin Elisabeth war eher imposant als schön. Und sie fiel auf, nicht nur wegen ihrer leuchtend blauen Augen und des dichten Haars, das schon früh schlohweiß geworden war.
Die Geduld ist nicht passiv. Im Gegenteil. Sie ist eine Tat. Sie ist konzentrierte Kraft.
Sie beherrschte die hohe Kunst der Selbstinszenierung. Die sepiafarbenen Aufnahmen des Hoffotografen zeigen sie oft in nachdenklicher, elegischer Pose. So als wollte sie dem Betrachter damit beweisen, wie schwer sie an der Bürde von Talent und Amt trage.
Ihre Toilette war ein wenig merkwürdig. Unter dem großen Pelzmantel hatte die Königin ein weites, fast schlafrockartiges Gewand aus sehr dunkelrotem Samt mit bunten Stickereien geziert und mit einer strickähnlichen Seidenschnur um die Taille befestigt. Sie hatte einen Schleier, an dem sie ihren Nasenzwicker befestigte.
Das Auftreten von Königin Elisabeth war exzentrisch und dievenhaft. Es verschaffte ihr sowohl hingebungsvolle Bewunderer als auch gnadenlose Spötter. Ihr theatralisches Benehmen löste in den Salons von Berlin, Paris und London genauso viel Gerede aus wie in Bukarest.
Die Welt war für sie eine große Bühne. Sie sah in allem eine Reihenfolge dramatischer Szenen aus einer Tragödie, in welcher sie die Hauptrolle spielte.
Es wundert nicht, dass ausgerechnet Königin Elisabeth 1903 als erstes Mitglied des europäischen Hochadels kommerzielle Tonaufnahmen machte. 4 Schallplatten besprach sie für The Gramophone and Typewriter Limited. Eine dieser Platten ist heute im Besitz des Berliner Tonarchäologen Stefan Puy.
Des Tages Last und Hitze, die habe ich wohl gekannt. Die haben heiß geblitzte, zerschmettert und verbrannt.
Des Tages Last und Hitze, die habe ich wohl gekannt. Mich haben heiße Blitze zerschmettert und verbrannt. Dann kam die Nacht. Verlassen. Verzweifelnd, todbedroht, kein Anker wollte fassen, fast kenterte das Boot.
Kein Anker wollte fassen, bald kenterte das Boot.
Geboren wurde Elisabeth Prinzessin zu Wied am 29. Dezember 1843 in der Nähe von Koblenz auf Schloss Montrepos bei Neuwied am Rhein. Die Eltern Fürst Hermann und Fürstin Marie erzogen ihre einzige Tochter äußerst streng. Sie zähmten das lebhafte Mädchen mit Regeln, Ermahnungen und der Reitgerte.
Neben dem Erwerb von Wissen war sicherlich auch die Selbstbeherrschung ein Ziel.
Die Germanistin Silvia Irina Zimmermann hat über das Werk Elisabeths promoviert.
Es ging darum, nicht nur sie in den geistes- und naturwissenschaftlichen Fächern auszubilden, die doch intensiv und unüblich waren für ein Mädchen zu jener Zeit, auch für eine Prinzessin.
Die Stimmung im Schloss Montrepos war düster. Mutter und Vater waren chronisch krank und Elisabeths jüngerer Bruder Otto starb früh. Trotzdem fürchtete die Mutter, es könne ihrer Tochter an Ernst mangeln. Deshalb verbot sie ihr alles, was das Leben ein bisschen bunter hätte machen können. Romane, Lachen, Genuss.
Wir aßen schwarzes Brot, ohne Butter, ohne Süßes oder Saures dazu, die einfachste Nahrung, keinen Wein und wir schliefen auf harten Matratzen.
Jeden Morgen gab es eine Andacht im Schloss. Danach gingen Mutter und Tochter ins Waisen- oder Armenhaus. Es folgte der Unterricht.
Und so lernte Prinzessin Elisabeth sowohl Geschichte, Kunstgeschichte, Kirchengeschichte, aber auch Mathematik und Physik. Sie lernte auch mit Leichtigkeit mehrere Fremdsprachen. Französisch, Englisch war üblich, aber auch Latein, Griechisch, Italienisch und Schwedisch. Und in ihren Erinnerungen meint sie doch, dass die Strenge im Erziehungsstil ihrer Mutter doch ein bisschen zu viel war aus ihrer Sicht.
Im europäischen Hochadel kursierten Listen mit Namen von heiratsfähigen Töchtern, auf denen auch Elisabeth stand, jedoch nicht sehr weit oben. Nachdem ein jüngerer Sohn von Queen Victoria sie verschmäht hatte, verringerten sich ihre Chancen auf eine gute Partie. Doch Elisabeth hatte einen Plan B. Sie wollte Gouvernante werden. Erste Erfahrungen mit dem Unterrichten lösten regelrechte Glücksgefühle in ihr aus.
Der Respekt findet sich von selber ein. Das Lernen geht wie Butterbrot und die ganze Welt ist ein Dudelsack. Wer wird sich denn ewig plagen? Lustig zu sein ist auch einmal gut.
Aufenthalte an anderen Höfen zählten zum Pflichtprogramm einer Fürstentochter. Doch Elisabeth passte nicht in die röckeraschelnde Gesellschaft der Debütantinnen. Aus St. Petersburg schrieb sie nach Hause:
Die Bälle können mir alle miteinander gestohlen sein. Aber in den Fasten kommt meine gute Zeit. Da gibt es Konzerte über Konzerte, lauter herrliche Musik. Obendrein ist Clara Schumann gestern angekommen.
Zurück im Rheinland nahm sie Klavierstunden bei der berühmten Pianistin. Und es war ausgerechnet ein Kölner Konzert Clara Schumanns, bei dem die 26-jährige Elisabeth 1869 dann doch einen Heiratsantrag erhielt. Ihr Freier? Karl von Hohenzollern-Sigmaringen. Seit 3 Jahren war er als Fürst Karol Oberhaupt des neu gegründeten Staates Rumänien, der allerdings nominell noch unter der Oberhoheit der Osmanen stand. Warum wollte ausgerechnet er das Mädchen nehmen? Den meisten jungen Herren war Elisabeth nämlich viel zu gebildet.
Genau das suchte Fürst Karol zu der Zeit, nämlich eine Partnerin auf dem Thron, die ihn unterstützen sollte bei der Aufgabe. Er kam nach Rumänien dadurch, weil er berufen wurde von der rumänischen politischen Oberschicht. Und man erwartete von ihm, dass er Rumänien neu organisiert, dass er politisch auch die Interessen Rumäniens im Westen und bei den Großmächten vertritt. Und man erwartete natürlich Thronfolger und dafür braucht man eine Königin.
Dass Karol rumänischer König werden würde, stand zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht fest. Doch auch ohne diese Aussicht fand Elisabeth Gefallen an dem Gedanken einer Ehe mit ihm.
Ich glaube, dass der Reiz für Elisabeth darin bestand, dass sie eben eine Aufgabe als Landesfürstin in Rumänien erwartete.
Die Hochzeit fand schon einen Monat nach der Verlobung statt und sofort danach reiste das Paar nach Bukarest. Elisabeth begriff schnell, was von ihr erwartet wurde.
Es reicht nicht, eine große Seele zu haben, voll mit Liebe und guten Absichten. Man muss sich vor allem anderen bemerkbar machen. Man muss gefallen.
Sie nahm ihre Aufgabe als Fürstin von Anfang an sehr ernst und sie fing auch sofort an, Rumänisch zu lernen und sie schaute auch, welche Projekte in der Wohltätigkeit bereits im Land waren und wo es an Förderung fehlte und sie war sehr offen für neue Ideen und Projekte.
Die Geburt einer Tochter 1870 machte ihr Glück vollkommen. Die kleine Marie war aufgeweckt und der ganze Stolz ihrer Eltern. Elisabeth nahm sie auch schon früh mit bei ihren Besuchen der Armen und Waisen, ganz so, wie sie es von ihrer eigenen Mutter gelernt hatte. Doch die dreijährige Marie infizierte sich dabei mit Scharlach und starb ein paar Tage später. Elisabeth stürzte in einen Abgrund. Und nur eines konnte sie retten, das Dichten.
Mit 10, 11 fing sie schon an, Gedichte zu schreiben. Sie hatte dichterisches Talent, aber das war Gelegenheitsdichtung. Später aber, als sie ihre Tochter verloren hatte und als sie dann eine schwere Depression litt, dann versuchte sie, diese Dichtung als eine Art Trauerbewältigung auszuüben.
Lieb Muttchen, nimm mich auf den Schoß. Ich bin so müde nun. Das Zimmer wird so weit und groß. Es dunkelt. Lass mich ruhen.
Das Schreiben holte sie in die Wirklichkeit zurück. Elisabeth begann, sich für die Verbesserung des Schulwesens und der Gesundheitsfürsorge im Land zu engagieren. Doch dann trat plötzlich alles in den Hintergrund, als 1877 der russisch-osmanische Krieg begann. Rumänien kämpfte auf der Seite Russlands gegen die Osmanen und errang dadurch endgültig die Unabhängigkeit. 1881 wurden Karol und Elisabeth zu rumänischen Königen gekrönt. Beide hatten sich im Krieg bewährt und genossen großes Ansehen im Land. Elisabeth, die eigenhändig Verwundete gepflegt hatte, wurde dafür als Landesmutter Mama Regina verehrt.
Man braucht nur in ein Lazarett einzutreten, um über das Wort Feind zu lächeln.
Nun wagte sie es, mit ihren Schriften an die Öffentlichkeit zu gehen. Zuerst allerdings nur mit Übersetzungen aus dem Rumänischen ins Deutsche.
Sie hat auch 1882 ein Band rumänischer Dichtungen veröffentlicht. Bestärkt wurde sie in dieser Übersetzungstätigkeit von einem sehr bekannten rumänischen Dichter Vasile Alexandri. Also fing sie eigentlich ihre Karriere unter dem Dichternamen Carmen Silva mit Übersetzungen an. Diese hatten einen größten Erfolg damals.
Doch dabei blieb es nicht. Gedichtbände folgten, Romane, Abhandlungen, Aphorismen. Und dass sich hinter Carmen Silva die rumänische Königin verbarg, wusste jeder. Elisabeth war bald in ganz Europa berühmt. König Karol, der zunächst gezweifelt hatte, ob sich die Schriftstellerei mit den Aufgaben einer Herrscherin verträgt, war beruhigt und stolz.
Sie erreichte dadurch eine Aufmerksamkeit im Westen Europas, die vielleicht für einen bürgerlichen Autoren schwerer ist, in einer kurzen Zeit zu bekommen. Und ein Nebeneffekt war, dass auch auf das Königreich Rumänien somit mehr Aufmerksamkeit gelenkt wurde und auch auf die Leistungen des Königs Karol.
Ihre Lieblingsresidenz war das märchenhafte Schloss Peleș in der Walachei, südlich der Karpaten. Es hatte 160 Zimmer, darunter ein Theater und eine Wohnung für Elisabeths Katzen. Viele der Wandgemälde stammten von Gustav Klimt. Dort versammelte Elisabeth ihren Hofstaat.
Schriftsteller, Musiker, ein verirrter Architekt, ein verschlafener General und einige unscheinbare junge Männer, die sich diskret in einem dunklen Winkel zurücklehnten. Ob amüsiert oder gelangweilt, war schwer zu sagen. In der Luft schwang immer eine fieberhafte Aufregung über irgendein Thema. Ein neues Hobby, ein Musikstück, eine Stickerei, eine Malerei oder die wunderbare Entdeckung eines neuen Buches.
Elisabeth bekam nie ein zweites Kind. Gegen Ende ihres Lebens führte die Thronfolgerfrage schließlich zu einer tiefen Entfremdung zwischen ihr und Karol. Die Königin ging daraufhin 1891 ins Ausland und kehrte erst 3 Jahre später zurück. Versöhnt mit ihrem Mann pflegte sie ihn bis in den Tod und starb selbst im Jahr 1916 mit 72 Jahren.
Es fallen die Gedanken wie Blätter ab vom Baum. Sie schweben und sie schwanken vorüber wie ein Traum. Sie haben sich als Lieder ans Tageslicht gewagt. Es hat der Sturm sie nieder vom Haupte mir gejagt.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de